Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ideenfänger-Podcasts und ich freue mich sehr, dass heute Frau Dr. Lala Akgün bei uns zu Gast ist und sie wird uns was zum Thema liberaler Islam besagen. Frau Dr. Akgün, herzlich willkommen im Ideenfänger-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen zu plaudern.
Frau Dr. Akgün, können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name haben Sie ja bereits genannt, Lala Akgün. Ich bin in Istanbul geboren, bin 1962 mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, lebe seitdem in Deutschland und die letzten 40 Jahre in Köln. Ich bin vom Beruf Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Ich saß für die SPD zwei Legislaturperioden im Deutschen Bundestag, wo ich mich auch vor allem um die Themen Integration und Islam gekümmert habe. Ich habe für das Land NRW ein Landeszentrum für Zuwanderung aufgebaut und geleitet, war in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen tätig und bin jetzt zurzeit als Senior Researcher an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg tätig.
Wir reden ja über das Thema liberaler Islam. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff?
Das Thema liberaler Islam ist eigentlich so zu verstehen, dass bestimmte wichtige Dinge der Religion anders gesehen werden. Ich würde das Thema liberaler Islam eigentlich auf das Verständnis des Korans, auf das Gottesbild und das Menschenbild reduzieren. Und da an diesen Punkten sieht man den Unterschied zwischen dem orthodoxen Verständnis des Islam und dem liberalen Verständnis. Nach dem liberalen Islam ist der Koran auch Gottes Wort, aber Gottes Wort, das eben zu irgendeiner Zeit an einem bestimmten Ort offenbart worden ist. Das heißt, dass der Koran nach dem liberalen Verständnis nicht wortwörtlich verstanden werden kann, sondern eben zeitgemäß interpretiert werden muss. Der orthodoxe Islam versteht den Koran wortwörtlich und meint, alles, was im Koran steht, müsse eigentlich so verstanden werden, wie es drin steht. Das meint der liberale Islam nicht. Beim Gottesbild kommt dazu, dass der orthodoxe Islam den Menschen als Gottesdiener betrachtet, also eine Unterwerfung, während der liberale Islam die Gottesliebe in den Vordergrund stellt und sagt, Gott heißt Liebe und Islam heißt eigentlich Barmherzigkeit. Und beim Menschenbild ist es so, dass natürlich der liberale Islam auch ein dialogisches Verständnis hat. Also Gott kommuniziert mit den Menschen, Gott baut einen Dialog auf. Und was ich auch sehr wichtig finde beim liberalen Islam, ist auch die Rolle der Frau eine andere. Das heißt, die Frau ist eben nicht, wie im orthodoxen Verständnis, an zweiter Stelle, sondern als Gottesgeschöpf natürlich dem Mann völlig gleichgestellt. Das sind so die Grundlagen, auf denen eben der liberale Islam aufbaut. Aber es sind wichtige theologische Grundlagen, denn dann kann man verstehen, warum eben Liberale sehr viel lockerer mit der Religion umgehen, die Rituale nicht so in den Vordergrund schieben, wie es die Orthodoxen tun. Und letztendlich immer wieder das tun, was im Koran verlangt wird. Der Koran sagt, Gott hat dir einen Verstand gegeben und Verstand ist eine ewig währende Offenbarung Gottes, also setzt deinen Verstand ein und unterwirft dich nicht. Und das, glaube ich, das ist das, was ich unter liberalem Islam verstehe.
Vielleicht nochmal als Ergänzung, welche Länder sind denn eher orthodox eingestellt und welche Länder sind eher liberal, also mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung?
Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich würde sagen, man muss einfach sehen, dass es in jedem Land orthodoxe und liberale Muslime gibt. Ich bin überzeugt, auch in Saudi-Arabien gibt es liberale Muslime. Die dürfen das nur nicht sehr laut äußern, weil die Staatsdoktrin eine sehr, sehr orthodoxe Auslegung des Islams verlangt. Aber ich würde sagen, überall dort, wo eigentlich Säkularität Einzug gehalten hat, das heißt, die Religion nicht mehr die Grundlage des Staatsverständnisses ist, kann auch ein liberaler Islam ausgelebt werden. Das wären jetzt im Moment vor allem Tunesien, Türkei, Bosnien. Es sind nicht sehr viele Länder, die da zusammenkommen, aber eben auch einige afrikanische Länder, in denen auch der Islam neben anderen Religionen gleichberechtigt besteht. Wenn Sie aber natürlich den Islam als Grundlage Ihres Staatsverständnisses nehmen, und da sind wir schon beim politischen Islam, weil da kommen natürlich Staatsführung und Religion zusammen. Das heißt, wenn Sie die Menschen einer Religion unterwerfen und den Koran als Grundlage für die Auslegung des Staatsverständnisses nehmen, dann sind Sie natürlich ganz schnell beim orthodoxen Islam. Natürlich können Sie das auch liberal auslegen. Also ich gebe immer als Beispiel gern Marokko. Marokko ist auch ein Staat, der nach islamischem Verständnis, also nach der Scharia gelenkt wird. Trotzdem ist zum Beispiel das bürgerliche Recht sehr liberal und sehr angenehm. Trotzdem, am Ende des Tages ist es eben, wenn Sie den Koran als Grundlage nehmen, Ihrer Rechtsprechung der Scharia, ist es so, dass auch in Marokko ein Mann 4 Frauen heiraten dürfte, auch wenn es rechtlich sehr eingeschränkt ist und man es de facto darauf runtergebrochen hat, dass es nicht mehr möglich sein kann. Aber es ist theoretisch möglich. Das heißt, wenn Sie sich in Ihrer Rechtsprechung und Ihrer Staatsführung auf den Koran beziehen, dann können Sie das, was im Koran steht, nicht mehr ablehnen. Also Marokko kann nicht sagen, es gibt keine Mehrehe. Das ist nicht möglich, weil Marokko sich immer wieder bei der Rechtsprechung auf den Koran bezieht. Und deswegen ist es so, dass eben die Länder, in denen der Koran die Grundlage der Rechtsprechung und der Staatsführung ist, halt Länder sind, wo der politische Islam herrscht. Mal weniger streng, mal mehr streng, aber es ist die Grundlage.
Sie sagen ja auch, den liberalen Islam ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern den gibt es schon seit 800 Jahren. Können Sie uns dazu noch was sagen?
Ja, natürlich. Das ist ja etwas, was ich immer sehr interessant finde, dass die Orthodoxen immer wieder darauf bestehen zu sagen, der liberale Islam ist eine Erfindung des Westens und diejenigen, die den liberalen Islam propagieren, wollen nur den Deutschen gefallen oder wollen dem Westen gefallen. Sie wollen sich bei der Mehrheitsgesellschaft einschmeicheln. Das ist natürlich Unfug. Wenn Sie sich die Sufi-Auslegungen des Islams anschauen, dann sehen Sie, dass der liberale Islam, also ein Islam, der auf Liebe beruht, der den Menschen als ein Liebesgeschöpf Gottes sieht, es seit wirklich 800 Jahren gibt. Ich nehme gern als Beispiel die Bektashi, eine Lehre, die auf Haji Bektash Veli zurückgeht, einem anatolischen Sufi, der eben auch alle Auslegungen des Korans auf der Liebe der Menschen beruht und der zum Beispiel den Satz gesagt hat, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Der Unterschied liegt in eurem Auge. Also vor 800 Jahren sagt einer, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Du bist es, der diese Unterschiede schafft durch deinen einseitigen Blick. Und das zeigt uns eigentlich, und wenn Sie sich anschauen, dass Haji Bektash Veli sagt, du kannst jeden Vers des Korans kannst du auf 40 Arten auslegen. Es liegt an dir und deiner Bildung, wie du den Koran auslegst. Und wie all die sicher heute überholten Koransuren, die eben auch von Tod und Vernichtung sprechen, von ihm als nur als symbolischer Akt gesehen werden, dann merken sie, dass es keine Erfindung der Neuzeit ist, den Islam auch liebevoll auszulegen. Ich sage noch etwas. Wenn der Islam immer so ausgelegt worden wäre, wie es heute die Orthodoxen verlangen, hätte diese Religion nicht überleben können. Denn so eine strenge Ritualreligion, die vom Menschen nur Unterwerfung verlangt, der den Alltag der Menschen immer mehr einschränkt, dem Menschen keine Möglichkeit gibt, zu atmen, sich zu entwickeln, so eine Religion wird sich nicht lange halten können. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass diese orthodoxe Art der Islamauslegung keine lange Zukunft hat. Der Mensch braucht die Religion, um daran zu wachsen, um nicht unterdrückt zu werden.
Sie sind jetzt ja Autorin zahlreicher Bücher, Sie stellen Ihre Position ja auch in zahlreichen Vorträgen dar oder schreiben auch Artikel für Zeitungen. Und wenn man jetzt so die liberale Auslegung des Islams darstellt in der Öffentlichkeit, erfährt man da auch oft Ablehnung?
Aber natürlich. Das ist ja so, dass natürlich die Orthodoxen gerne ihre Auslegung als die einzig wahre erhalten möchten. Und das ist auch ein großes Problem. Wissen Sie, Sie hören das ja immer wieder, wenn gesagt wird, es gibt nur den einen Islam, es gibt keinen Zweiler-Islam. Ich bin immer wieder fasziniert, wie die Orthodoxen meinen, sie hätten die Auslegung, die Interpretation des Islams für sich gepachtet. Und sie erleben natürlich eine liberale Auslegung als eine Bedrohung ihrer Vorstellungen. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, es gibt eben viele Auslegungen in jeder Religion, damit muss man leben können, dann ist das für sie schon Blasphemie. Wir würden den Islam verwässern, wir würden den Islam, ein Islam-Light schaffen. Ich bin ja nun jemand, die das also als Autorin darstellt. Ich mache das als eine Muslimin, die von ihrer Religion überzeugt ist und diese andere Auslegung des Islams in die Welt reintragen möchte. Aber es gibt ja auch Hochschullehrer. Ich erwähne hier Professor Mohanad Rochid von der Universität Münster, der sein Buch Islam ist Barmherzigkeit. Dafür ist der Mann von den Orthodoxen wirklich an die Wand gestellt und beleidigt worden, wie er es wagen könne, Islam als Barmherzigkeit zu bezeichnen. Islam sei doch Unterwerfung. Also alle Leute, die eine andere Auslegung für sich beanspruchen oder auch darüber reden, werden beleidigt, bedroht, weil einfach diese Orthodoxen ihr Monopol in Gefahr sehen. Sie möchten schon ein Monopol behalten auf die Auslegung des Islams. Aber das müssen wir bekämpfen.
In Deutschland ist es ja so, dass viele Bürgerinnen und Bürger beim Thema Islam oft an Kopftuch, Burka oder die Unterdrückung von Frauen denken. Nehmen wir in Deutschland eher den orthodoxen Islam wahr? Und ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem?
Ja, natürlich. Schauen Sie, der Islam ist für Deutschland eine eingewanderte Religion. Das heißt, die meisten Deutschen kennen den Islam natürlich nur sehr wenig über das, was sie über die Medien erfahren oder über das, was eben sie im Alltag erleben. Und im Alltag erleben sie selbstverständlich vor allem die orthodoxe Auslegung des Islams. Wenn ich in der Straßenbahn fahre, dann sieht ja niemand, dass ich eine Muslimin bin. Das steht ja nicht auf meiner Stirn geschrieben. Das heißt, ich werde nicht wahrgenommen. Aber die Frau mit Kopftuch oder mit der Burka, die wird als Muslimin wahrgenommen. Und dadurch entsteht ein sehr einseitiges Bild des Islams. Und der Islam steht ja in den Medien ja nie mit positiven Dingen, sondern immer mit Frauenunterdrückung, mit hartherzigem Vorgehen. Wir haben jetzt bald Ramadan, da werden Sie auch wieder da, wenn es darum geht, soll man in diesen Corona-Zeiten fasten oder nicht fasten, dann sagt natürlich in der Türkei die religiöse Anstalt Diyanet, nein, es muss gefastet werden, es muss gefastet werden. Und wenn DİTİB, der deutsche Ableger der Diyanet, hier auch sagt, ja, wir sind da tolerant und so weiter, letztendlich werden sich natürlich nach dem Mutterhaus richten. Und das Mutterhaus ist sehr, sehr rigoros. Und das erleben natürlich die Bürger und Bürger und haben wenig Chance, das andere Gesicht des Islam zu sehen. Dabei sind die meisten Muslime eher liberal, tolerant oder sie leben einen Alltags-Islam. Diese orthodoxe, nur auf den Islam und den Alltag durch den Islam gestalten, diese Form ist eigentlich nur sehr wenigen vorbehalten. Schauen Sie, wir haben ja nur bei den islamischen Verbänden vielleicht 15% der Menschen sind dort organisiert, aber das ist die sichtbare Form. Und deswegen ist es so, dass halt in Deutschland der Islam als eine sehr rigide Religion wahrgenommen wird.
Und was könnte man da Ihrer Meinung nach tun, um halt das Verständnis für die jeweilige Religion zu verbessern oder auch generell um das Zusammenleben zwischen den Religionen zu verbessern in Deutschland?
Ja gut, aufklären, aufklären, aufklären. Man muss einfach den Raum haben, auch einen anderen Islam darzustellen. Man muss einfach auch die Chance haben, miteinander zu diskutieren. Schauen Sie, es ist interessant, wenn eine Institution eine Veranstaltung macht und lädt eben einen von den orthodoxen Vertretern an und einen von den liberalen, dann können Sie darauf wetten, dass die Orthodoxen sagen, wenn die kommen, kommen wir nicht. Das heißt, die Orthodoxen sind nicht in der Lage, über den Islam zu diskutieren. Sie sagen, über die Religion wird nicht diskutiert. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist so Und wer das nicht kapiert und versteht und akzeptiert, ist eben von der Religion abgefallen. Und das ist sehr gefährlich, weil nach deren Vorstellungen, wer von der Religion abfällt, müsste mit der Todesstrafe bestraft werden. Das sagen natürlich die Verbände nicht, aber sie haben genügend Leute in ihren Reihen, ungebildete Menschen, die meinen, mit vorauseilendem Gehorsam auch Dinge vollenden zu müssen und den Menschen Angst machen. Also ich selbst habe das auch erlebt, dass man sagt, die Akgün ist von der Religion abgefallen. Welche Strafe steht denn da drauf? Fragezeichen. Also man muss einfach dafür sorgen, dass das freundliche Gesicht des Islams, sage ich mal, in der Bevölkerung sichtbarer wird. Und man muss endlich dem orthodoxen Islam seine Vorreiterrolle zum Thema Islam absprechen und auch denen das wegnehmen. Also man muss ihnen wirklich manchmal die Koraninterpretation wegnehmen. Das ist leichter gesagt als getan, weil sie einfach viel mächtiger sind. Schauen Sie, liberale Stimmen sind viel weniger organisiert, haben viel weniger Geld, viel weniger Macht und Möglichkeiten. Wenn ich mir vorstelle, welche Möglichkeiten auch finanzieller Art die orthodoxen Muslime haben, sei es weltweit an wirtschaftlichen Kapazitäten, an Möglichkeiten, dann sind wir schon sehr auf uns gestellt, wir Liberalen.
Sie haben ja auch schon die Rolle der Islamverbände angesprochen. Könnten die für mehr Toleranz und mehr Verständnis sorgen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das sollten sie, das müssen sie, aber das tun sie nicht. Das tun sie ganz und gar nicht. Ich will nur ein Beispiel geben. Es ist vielleicht nicht besonders groß im Sinne von zahlenmäßig, aber es zeigt schon einiges. Schauen Sie, Sie wissen ja, dass 2016 in der Türkei ein Putschversuch stattfand. Und diesen Putschversuch hat man der Fethullah Gülen-Bewegung zugesprochen. Auch ein anatolischer Prediger, der eben ca. 5% der Leute in der Türkei um sich geschart hat, um seine Auslegung des Islams auch zu leben. Die Fethullah Gülen-Bewegung ist keine liberale Bewegung, sondern auch eine konservative Bewegung. Aber als es politisch zwischen Fethullah Gülen und Erdogan geknallt hat, hat man hier in den Moscheen, werden heute Fethullah Gülen-Anhänger in Deutschland verfolgt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Glaubensschwestern und Brüder, die eigentlich genauso konservativ sind wie sie, denen aber aus der Türkei die Rolle von Putschisten zugesprochen wird, werden hier verfolgt. Sie werden nicht in die Moscheen reingelassen, sie werden angezeigt. An den Moscheen standen zum Teil Dinge wie, hier dürfen keine Hunde und Fethullah Gülen-Anhänger rein. Das zeigt eigentlich, wie wenig Toleranz von den Verbänden gegenüber Andersdenkenden auch ausgesprochen wird. Es kann ja sein, dass Fethullah Gülen-Anhänger in der Türkei einen Putschversuch gemacht haben. Es könnte sein, ich bin davon nicht überzeugt, aber es könnte sein. Das würde doch trotzdem verlangen, dass DİTİB in Deutschland, also der Ableger der türkischen Religionsbehörde in Deutschland, dass DİTİB sagt, weil DİTİB behauptet, wir sind unabhängig von der Türkei, das behaupten sie, dann müsste ja DİTİB eigentlich auch Fethullah Gülen-Anhänger genauso in den Moscheen begrüßen wie andere auch. Das tun sie aber nicht. Und dabei hat natürlich DİTİB, das muss man aussprechen, die meisten Moscheen. Die haben über 1000 Moscheevereine in Deutschland. Sie haben ein Monopol auf Moscheevereine. Und in diesen Moscheevereinen predigen sie statt Liebe Hass auf Andersdenkende. Und das ist natürlich ganz schlecht. Und da deswegen, wer das macht, dem kaufe ich auch nicht ab, dass er dann im interreligiösen Dialog aktiv ist. Wer die eigenen Glaubensschwestern und Brüder an die Wand stellt, sie verleumdet, sie mit dem Tode bedroht, dem kaufe ich doch nicht ab, dass er mit den Andersgläubigen tolerant umgeht.
Wenn man sich jetzt als Bürgerin oder Bürger näher mit dem Thema Islam beschäftigen möchte, was würden Sie da an Literatur oder an Informationsquellen denn empfehlen?
Nun, ich meine, ich will jetzt nicht unverschämt sein, ich kann durch mein Buch empfehlen, Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime. Also ich habe da versucht, alles wirklich zusammenzufassen zum Thema Islam, zum Thema Aufklärung des Islam. Was heißt das? Kann überhaupt eine Religion aufgeklärt sein? Ich habe da nochmal auf die Verbände hingewiesen. Also es ist wirklich auf knapp 200 Seiten gut zusammengefasst, was es gibt. Aber ich kann auch sehr die Bücher von Professor Mohanad Roy-Chit empfehlen. einem Theologen, den ich sehr schätze. Und es gibt sicherlich noch viele andere, die man empfehlen könnte. Ich könnte Ihnen auch gerne mal eine kleine Zusammenstellung machen von Büchern, die man lesen kann, damit man auch mal das andere Gesicht des Islams kennenlernen kann.
Ja, das Angebot nehmen wir sehr gerne an. Dann werden wir das in den Shownotes entsprechend verlinken oder auch darstellen. Thema Buch. Ich habe mir auch Ihr neuestes Buch besorgt. Hüsin, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Hüsin, das heißt Sehnsucht. Können Sie uns vielleicht kurz was zu diesem Buch sagen?
Ja, das ist wirklich, Hüsin heißt eigentlich übersetzt Melancholie und weniger Sehnsucht. Und es ist auch ein sehr melancholisches Buch geworden. Das Buch hat ein Jugendfreund von mir, Bahar Güngör. Er war Journalist, ein sehr erfolgreicher Journalist. Viele kennen ihn auch von seinen zahlreichen Fernsehauftritten. Geschrieben. Es ist eine berufliche Biografie gewesen, aber leider ist Bahar Güngör mittendrin verstorben. Er hat das Buch nicht zu Ende schreiben können. Der Verlag hat mich gebeten, das Buch zu Ende zu schreiben. Das habe ich gemacht. Und weil ich an vielen Punkten mit meinem Freund, den ich wirklich über 50 Jahre gekannt habe, wir haben es als Kinder kennengelernt, widersprechen musste zum Thema Integration zum Beispiel, denn bei ihm ist das Thema, dass er sagt, wir kommen in Deutschland nicht an, wir können uns so sehr anstrengen, wir werden nicht als Deutsche angenommen und akzeptiert, wir werden nie Deutsche werden, wir bleiben immer Türken in den Augen der Mehrheitsgesellschaft. Das ist so der rote Faden, der sich durch sein Buch zieht. Ich habe ihm in einem fiktiven Gespräch in dem Buch widersprochen. Ich sehe das nicht so. Ich sehe nämlich die Vielfalt auch der Integrationsgeschichten. Und ich glaube, dass jeder Mensch seine Art hat, mit Integration, mit Ankommen einer anderen Gesellschaft umzugehen. Es gibt nicht die Integration. Es gibt auch nicht die Integration, den Integrationsweg für alle. Das ist, glaube ich, etwas zu kurz gefasst. Da sieht auch die Politik ein wenig zu kurz. Ich habe selbst ja in dem Bereich gearbeitet, in der Politik. Ich habe immer allen gesagt, wir können Integrationskurse anbieten. Das ist gut für den Einstieg. Deutschkurse, Orientierungskurse, ja. Aber dann, welchen Weg einer gehen möchte, wie er in der Gesellschaft ankommen möchte, ist jedem selbst überlassen. Und ich bin der Überzeugung, dass Deutschland bei allen Makeln, die es natürlich gibt. Es ist ja, Integration ist ja auch ein Prozess, der hört nie auf. Deutschland eigentlich sehr erfolgreich war in ihrer Integrationspolitik und ist. Stellen Sie sich vor, wir haben in Deutschland inzwischen 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Im Prinzip können Sie sagen, jeder vierte bis fünfte hat einen Migrationshintergrund. Und trotzdem funktioniert diese Gesellschaft sehr gut. Das heißt, diese Gesellschaft hat eine sehr aufnehmende, aufsaugende Art, dass nicht alle gleichermaßen an vielen Dingen partizipieren können. Dass es eine soziale Ungerechtigkeit gibt, darüber brauchen wir nicht zu reden. Das gibt es natürlich. Und dass Migranten mehrheitlich nicht immer zu den Privilegierten gehört haben in der Vergangenheit, ist ja auch eine Binsenweisheit. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahren sich das geändert hat. Ich treffe immer mehr sehr erfolgreich allen Bereichen der Gesellschaft. Und ich glaube, es ist zu kurz gesprungen, wenn man sagt, ah, die Deutschen wollen uns nicht, wir werden nicht akzeptiert. Jeder Mensch muss auch schauen, dass er für sich selbst entscheidet, inwieweit will ich teilhaben, teilnehmen in dieser Gesellschaft. Und wenn man natürlich Dinge hört wie, du sprichst aber gut Deutsch, dann sollte man das nicht sofort als eine Beleidigung oder als eine Unverschämtheit auffassen, sondern auf die Tatsache zurückführen, dass derjenige, der das sagt, in der Vergangenheit nicht vielen Migranten begegnet ist, die gut Deutsch konnten. Das ist ja auch Fakt. Also ich sehe viele, viele Dinge, wo sich viele junge Migranten darüber aufregen, ja, die Deutschen sind so und so weiter, dass ich würde das nicht unterstreichen. Ich will nicht schönreden. Natürlich haben wir in unserem Land Rassismus, das ist keine Frage. Und das werden wir immer haben. Aber vielleicht muss man hinzufügen, dass es in allen Ländern der Welt Rassismus gibt und geben wird. Rassismus ist etwas, das kriegen Sie aus einem Teil der Menschen nicht raus. Es wird auch politisch zum Teil auch propagiert und angefacht. Aber mehrheitlich kann ich sagen, ich sehe die Integrationsgeschichte Deutschlands als sehr gelungen an. Und ich glaube, dass Deutschland in der Vergangenheit Dinge gemacht hat, die weltweit heute noch bewundert werden. Sie wissen ja, 2015 haben sich sehr viele über Frau Merkel aufgeregt und dass sie eben es geschafft hat, 1,5 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Flüchtlinge gehen immer mehr auf in dieser Gesellschaft, was ich sehr gut finde. Und Sie müssen auch mal von der anderen Seite gucken. Diese Geste von Merkels ist in der Welt als eine einzigartige bewundert und angesehen. Und am Ende des Tages müssen Sie auch über Ihren Tellerrand hinausschauen. Deutschland ist ein Exportland und der gute Ruf Deutschlands sorgt dafür, dass es auch uns in Deutschland gut geht. Wir können nur exportieren, wenn Leute das Gefühl haben, ja, Deutschland ist ein weltoffenes und gutes Land. Also diese Fragen habe ich dann in dem Buch besprochen, weil ich die Sichtweise meines alten Freundes ein wenig zu einseitig fand. Und er hat ja gesagt, Hüsün, das heißt Sehnsucht. Wir haben darüber diskutiert, Hüsün heißt Melancholie. Aber ich glaube, es war seine Sehnsucht, anders Deutscher zu werden. Dafür hätte er sich aber anders anstellen müssen. Und das hat er nicht getan. Er hat es auch leider nicht jetzt miterleben dürfen, dass das Buch erscheint, was ich sehr, sehr bedauere. Aber ich hoffe, dass wir sein Andenken mit diesem Buch doch relativ gut hochhalten werden.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Was verbinden Sie denn persönlich mit dem Saarland?
Mit dem Saarland? Oh, das kann ich Ihnen sagen. Der beste Freund meines Vaters, mit dem er zusammen aufgewachsen war und mit dem er auch studiert hatte, Medizin, war auch nach Deutschland gekommen und hatte eine Stelle in Saarlouis. Und dadurch bin ich als Kind sehr oft nach Saarlouis gefahren. Wir waren dann immer an der Saarschleife, wir waren in Saarbrücken. Und für mich verknüpfen sich immer natürlich auch in Metz nach Frankreich rüber, für mich verknüpfen sich mit dem Saarland Kindheitserinnerungen, Vorfreude, meine besten Freunde oder Freundinnen, also die Kinder meines Nennonkels zu sehen und schöne Tage zu verbringen. Und nicht zu vergessen natürlich in den Jahren danach, als ich ins Saarland gekommen bin, die sehr gute Küche in Saarland.
Frau Dr. Akgün, vielen Dank für das sehr kurzweilige und informative Gespräch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es freut uns sehr, dass Sie wieder eingeschaltet oder dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß beim Ideenfänger-Podcast. Tschüss.
Ja, wiederhören.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de